Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute wieder aus Berlin, aus den Studios von Project A. Herzlich willkommen, Ole.
Dankeschön, hi.
Ole, du bist Head of BI bei Project A und wir wollen heute ein Themenspecial machen. Wir wollen uns heute besonders dem Thema der TV-Attribution widmen. Also wie man Werbeinvestitionen, können wir auch sagen, im Analogen, davon ist TV ja ein ganz, ganz populärer, oder werden wir gleich drüber sprechen, wie populär eigentlich TV heute ist, aber wie man TV messen, bewerten und steuern kann, das sollte heute unser Schwerpunktthema werden. Ich glaube, das ist für Direct-to-Consumer als auch für Brand-Advertiser ein super spannendes Thema. Wir hatten ja schon ein paar Mal in anderen Situationen darüber gesprochen, deshalb freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Ole, stell dich doch mal kurz selbst vor, was machst du bei Project A?
Ja, cool, danke erstmal für die Einladung. Freut mich jetzt mal auf der Seite der Teilnehmer zu sein und nicht nur der Zuhörer. Schön. Ich bin hier bei Project A seit 4 Jahren. Mhm. Ganz kurz zu Project A. Unser Chief Marketing Officer Philipp war ja schon vor ein paar Wochen bei dir im Podcast. Mhm. Deswegen sollte es für die meisten ein Begriff sein. Mhm. Wir sind sozusagen ein operativer Risikokapitalgeber. Das heißt, wir investieren in vielversprechende Unternehmen und unterstützen diese dann aber auch mit einer Gruppe von ungefähr 100 Experten hier bei uns im Büro operativ in verschiedenen Themen wie Marketing, IT, Personal und halt eben auch Daten. Mhm. Und ich leite zusammen mit Martin das Data-Team hier bei uns und wir kümmern uns im Prinzip darum, dass die Unternehmen, in die wir investiert haben, bessere Entscheidungen treffen können. Mhm. Und das kann natürlich sich in vielen verschiedenen Bereichen abspielen. Also wir helfen bei Analysen, bei der Entwicklung von Reports. Wir helfen bei der Erstellung von sogenannten Data Warehouses, wo wir wirklich versuchen, alle relevanten Daten des Unternehmens zu identifizieren und dann auch an einem einzigen Ort zu integrieren. Und das ermöglicht dann wiederum bessere Analysen, bessere Entscheidungen für verschiedene Bereiche. Und dabei helfen wir Unternehmen aus verschiedenen Industrien, in verschiedenen Wachstumsphasen. Ich bin zum Beispiel gerade involviert bei Unternehmen mit 3-4 Mitarbeitern, aber auch kurz vor dem IPO, was halt ein sehr spannender Handlungsbereich ist. Und ja, bin hier seit 4 Jahren, habe schon viel dazugelernt und freue mich heute mit dir über TV zu reden.
Ja, sehr gut. Also das, ich glaube, Philipp Werner ist ja schon Stammgast, das ist der Einzige, der schon mal 2-mal da war. Wow. Flo Heinemann war auch ganz am Anfang mal dabei, kommt bestimmt auch vielleicht mal wieder. Die, warum ich gerne mit euch mich austausche, ist, wie du gerade schon gesagt hast, ihr seid nicht nur operativ, als auch strategisch unterwegs als Investor natürlich. Ihr habt schon immer einen Marketing-Schwerpunkt gehabt. Marketing dort, wo es um Kundenakquisition und auch Retention geht. Das CRM-Thema ist ja hier auch im Haus sehr eng verheiratet. Aber ihr seid auch für mich so eine Next-Generation-Best-Practice. Und das nicht nur in dem Early Stage, das ist für ganz kleine, junge, hochagile Startups ist ja das eine, aber ihr habt ja auch die sogenannten Grown-Ups in eurem Portfolio, ne? Also wo ihr zum Beispiel gemeinsam mit Private Equity Investoren, hast du gerade selbst gesagt, ne? Pre-IPO, das finde ich also gerade relevant, weil wir wissen ja auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass auch viele für große Corporate verantwortlich und darüber nachdenken, wie sie ihre Marketingorganisation den Herausforderungen der Gegenwart irgendwie angepasster machen können. Und deshalb lass uns gleich ansteigen. Vielleicht ganz kurz Relevanz für TV. In meiner Wahrnehmung hat TV so eine Art zyklische Auf- und Abbewegung hinter sich zwischen oh Gott, kann man gar nicht wirklich, wirklich gut messen und sehr unklarer ROI bis zu ist eigentlich die beste Möglichkeit, um Demand Generation zu machen, gerade für alle, gerade der Performance Advertiser, wie wir früher gesagt haben, die sich in so einer Art Sättigungsfalle befunden haben, weil sie jetzt gerade im Lower Funnel, also alles, was die Suche ist zum Beispiel, eigentlich schon alles ausgereizt haben und da nichts mehr weiter gewinnen können und deshalb den Funnel so langsam hochgewachsen sind. Umgekehrt gibt es auch viele Advertiser, die eigentlich jetzt aus dem TV, aus dem analogen TV kommen und immer mehr ins digitale Bewegtbild reingehen und dann feststellen, dass, guck mal, die Mess- und Steuerungs- und Targeting-Möglichkeiten im, im Digitalen sind ja ganz anders, als ich es im TV machen kann. So, lass mal, wie ist deine Sicht? Warum ist TV so wichtig heute? Oder ist es überhaupt wichtig heute?
Wir halten es für immer noch extrem wichtig. Hier bei Project A, da haben wir eigentlich eine ziemlich ähnliche Meinung, wenn es um TV geht. Du hast gerade schon gesagt, es geht immer wieder auf und ab im Meinungsbild zu TV und das liegt vor allen Dingen so an technologischen Fortschritten. Gerade früher war TV sozusagen die einzige Möglichkeit, wirklich eine relevante Reichweite aufzubauen und auch deine Marke zu stärken. Und dann kam eigentlich mit dem Online-Marketing und der Entstehung vielseitiger Möglichkeiten eigentlich auch viele Alternativen zu TV dazu. Aber es ist trotzdem keine Entweder-Oder-Entscheidung. Du hast ja gerade schon anfangs gesagt, ja, viele kommen aus dem analogen Bereich und streben in die Internetwerbung, aber auch in die andere Richtung sieht man viele Beispiele. Und das ist eigentlich auch gut so, weil letztendlich ist es keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eben ein kompletter Funnel, der wahrscheinlich im unteren Funnel beginnt mit einer stabilen Website, einer stabilen Online-Strategie, aber halt auch im oberen Funnel extrem wichtig ist, um da gezielt Reichweite aufzubauen, sind halt solche Kanäle wie TV einfach inzwischen auch sehr entscheidend. Und deswegen sehen wir das als extrem relevante Möglichkeit auch für unsere Investitionen und unsere Unternehmen, da noch Potenziale zu entwickeln. Gerade weil sich auch viele CMOs so ein bisschen dem TV abwenden, gerade in letzter Zeit. Die sagen halt, es gibt einfach nicht die KPIs, die ich verfügbar habe, wenn ich auf Google oder Facebook werbe. Aber nur Verfügbarkeit von KPIs sollte eigentlich nicht die Entscheidungsgrundlage sein, ob ich jetzt einen Marketingkanal wähle oder nicht.
Ja, vor allen Dingen über die Qualität der KPIs, also auf dem Weg zu meiner Werbewirkungsvermutung gibt es ja auch nochmal ganz unterschiedliche Dimensionen. Ja. Das hängt auch davon ab, worauf ich überhaupt steuern kann oder möchte. Vielleicht nochmal, wenn man ganz weit rauszoomt, das, was offensichtlich ist, das ist ein bisschen wie mit so einem Eisberg. Der Teil, der vom Eisberg sichtbar ist, ist, wie viel Advertiser immer noch im TV sind. Ne? Also vom FMCGler angefangen bis zum Direct-to-Consumer-Business sieht man, es wird immer noch TV-Spending gemacht. Ich glaube, gerade in der digitalen Welt ganz populär sowas wie eine Check24, also da muss man jetzt kein Monitoring-Service bemühen. Ne? Also Check24 ist einer der aktivsten Advertiser im TV, aber auch so mittelgroße wie eine Trivago, aber auch ganz viele Spezialisten werben im TV. Ich glaube, das, was man nicht sieht und worüber wir jetzt gleich intensiver sprechen werden, ist, worauf zielen die eigentlich? Also was sind eigentlich deren Steuerungskriterien und nach wie bewerten die? Man könnte sogar noch weitergehen, wie kaufen die eigentlich ein? Da kommt also die Bepreisungs Welt noch mal ein bisschen rein. So, du kommst jetzt aus der, also unterstelle ich, du guckst aus einer Direct-to-Consumer-Perspektive drauf. Ne? Müssen wir vielleicht nochmal unterscheiden, was sind eigentlich so die Unterschiede zwischen einem Brand-Advertiser und einem Direct-to-Consumer? Advertiser, also was ich von den Brand-Advertisern weiß, ist, die haben immer noch so Reichweitenziele, GRPs, also Reichweiten in speziellen Zielgruppen. Die Direct-to-Consumer-Advertiser, die haben ja noch ganz andere Ziele.
Genau, also wenn wir unsere Portfoliounternehmen bei TV-Werbung unterstützen, dann wollen wir natürlich letztendlich auch einen Baseline-Effekt sehen. Also wir wollen wirklich sehen, wie sich relevante transaktionale Daten durch TV eigentlich bewegen lassen. Uns geht es nicht darum, nur auf eine bestimmte Reichweite zu optimieren, die teilweise von Zahlen her stammt, von ja mit einem bestimmten Hintergrund, den man nicht wirklich versteht. Wir wollen wirklich in unseren Daten, in den Data Warehouses, die wir bauen, dann auch sehen, wie entwickelt sich eigentlich Umsatz, wie entwickeln sich Leads, wie entwickeln sich Bestellungen basierend auf Investitionen in TV-Werbung. Deswegen, du hast natürlich recht, eher einen Direct-to-Consumer-Ansatz, der für mich aber auch Sinn macht, weil einfach, um heutzutage einen modernen Marketing-Mix auszusteuern, musst du ja auch die beiden Welten verheiraten. Ne? Du musst halt diese Online- und Offline-Welt oder manche nennen es auch Performance und Branding, aber du musst letztendlich diese verschiedenen Welten miteinander verheiraten und auch nach gleichen KPIs letztendlich bewerten. Natürlich kannst du für verschiedene Marketingansätze unterschiedliche Ziele haben, manche eher mit der Reichweite, andere eher mit der Conversion, aber sie müssen ja trotzdem letztendlich unter einem einzigen Ansatz gebündelt werden. Deswegen raten wir auch unseren Portfoliounternehmen stets davon ab, eine separate Brandabteilung aufzubauen, die sich dann zum Beispiel mit Themen wie Radio, TV oder Plakatwerbung beschäftigt. Weil das wird dann einfach nicht zahlengetrieben genug gesteuert, damit es auch wirklich einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg hat.
Ich glaube, in diesen zwei, drei Sätzen hast du eigentlich schon alles zusammengefasst, was man gerade in diesen Systemvergleichen irgendwie zusammenfassen kann. Ich breche es noch mal kurz ein bisschen auseinander. Das erste war, ihr wollt es bestimmt, ihr wollt so eine Art nahezu deterministischen ROI-Ansatz auf eure TV-Investitionen sehen. Du hast da vorhin so einen Halbsatz gesagt, Thesen oder Hypothesen, die keiner nachvollziehen kann. Was meinst du? Meinst du damit so Sachen wie Dinge, die in der reinen Brandwelt, also die nur Bekanntheit, befragungsbasierte Informationen wie reine Bekanntheit, gestützt und ungestützt, ja. Sympathiewerte, also so diese Recognition-Werte? Weil es ist okay, das langt mir nicht. Flo hat da, glaube ich, auch mal gesagt, irgendwie schon 100 Jahre her, Branding ist ja eigentlich nur zeitverzögerter Umsatz, wenn es gut läuft.
Ja, sehr schön.
Sie. Okay, verstehe ich. Das heißt also, ihr wollt nicht glauben, sondern ihr wollt so gut wie möglich sehen, aber das ist natürlich auch immer nur eine Näherung. Ne? So, genau. So richtig Ursache, Wirkung geschlossen zu 100% kann man ja in analogen Medien.
Kann man selbst
im Digitalen nicht richtig.
Also, absolut, ja. da stimme ich dir absolut zu. Da haben wir einfach technologisch auch ein paar Beschränkungen. Aber idealerweise möchten wir das deterministisch wirklich aussteuern. Das geht natürlich oft nicht aufgrund von Datenverfügbarkeit, aber wir bedienen uns dann auch verschiedener probabilistischer Modelle, wo wir halt einfach schauen, wie Zusammenhänge eigentlich aussehen und vor allen Dingen auch, wie die im zeitlichen Verlauf sich entwickeln. Also wir schauen natürlich, und deswegen stimme ich auch extrem Flo zu, wenn er sagt, Brandinvestitionen sind idealerweise nur verzögerter Umsatz, weil man natürlich einfach Zusammenhänge zwischen diesen Investitionen in zum Beispiel Kanäle wie TV und dann letztendlich auch Resultaten in anderen Kanälen, diese Zusammenhänge muss man einfach verstehen. Das ist natürlich nicht trivial. Ich glaube, wenn wir als Data-Team hier bei Project A unterschiedliche Abteilungen unterstützen, dann sind Marketingprojekte immer mit die kompliziertesten, weil es einfach unzählige Datenquellen gibt und auch keine direkten Zusammenhänge unbedingt bestehen, sondern man auch über indirekte Zusammenhänge nachdenken muss. Aber letztendlich ist das eine der entscheidenden Antriebe, um das Unternehmen wachsen zu lassen. Also muss man sich damit beschäftigen, früher oder später.
Genau, und deshalb sagst du ja auch, okay, ja, rate dringend davon ab, das Branding organisatorisch von dem Performance, also eher von dem Lower Funnel liegenden Teilen irgendwie zu trennen und liegt ja dann auch in der Natur der Sache, dass es dann eine zentrale Bewertungsinstanz gibt, wo dann die Messpunkte, die Bewertungsmöglichkeiten und auch die Steuerungsimpulse dann irgendwie zusammenlaufen bzw. wieder rausgegeben werden können. Also das, was wir so eine Art Marketing BI nennen würden.
Ja, so. Wir wollen das eigentlich triangulieren, wenn du so möchtest. Wir wollen letztendlich bottom-up über Attribution verstehen, welche Kanäle führen eigentlich zu welchem gewünschten Nutzerverhalten, also welche zum Beispiel Website-Besuche führen letztendlich dazu, dass jemand einen Kauf abschließt oder sich als Lead anmeldet. Das ist so der klassische Attributionseinsatz, der vor allen Dingen in der Online-Welt sehr verbreitet ist.
Also gerade überall dort, wo wir innerhalb einer Customer Journey mehrere gleiche oder unterschiedliche Kontaktpunkte in Kanälen.
Genau. Und dann schaut man einfach, wie viel haben diese Kontaktpunkte eigentlich dann zu der letztendlichen Conversion, zu der Transaktion beigetragen. Du sagst es schon, Customer Journey, die kann natürlich längst nicht nur online stattfinden, sondern auch offline. Und auf einmal fehlen uns halt diese wichtigen Kontaktpunkte, um überhaupt noch sagen zu können, was hat jetzt letztendlich zu dem Kauf beigetragen. Das heißt, Attribution sozusagen bottom-up ist nicht der einzige Ansatz, den wir da fahren, sondern wir gucken uns auch top-down sowas an, was man Marketing-Mix-Modeling nennt. Und da schaut man wirklich, wie viel gebe ich eigentlich an Budget in verschiedene Kanäle, sei es online oder offline. Und dann hast du sozusagen eine bestimmte Formel. Und das Resultat dieser Formel ist ja immer, wie viele Kaufabschlüsse gab es am Ende des Tages oder am Ende des Monats. Und dann kannst du sehen, okay, wenn ich jetzt diese Zutaten oder diese Budgets variiere über die Zeit, wie verändert sich eigentlich letztendlich das Resultat am Ende des Monats? Wenn ich jetzt TV hochfahre oder Suchmaschinenwerbung hochfahre, wie ändert sich denn wirklich ja, letztendlich die Anzahl an Kaufabschlüssen. Und das muss man ein bisschen einen langen Atem haben und das über die Zeit auch gut verfolgen. Aber dann kann man letztendlich auch sehen, was ist so der optimale Mix, was ist die optimale Verteilung meines Marketingbudgets.
Und ich glaube, ohne jetzt den dritten Punkt schon vorwegnehmen zu wollen, aber ich glaube, es ist ja auch ganz zentral, dass das wirklich eine Triangulation ist, dass es also von beiden Richtungen geht. Ne? Ich glaube, nur MMM ohne den Bottom-up-Ansatz, so wie es ja, sagen wir mal, zum Beispiel in der indirekt distribuierenden Welt, so im FMCG, Automotive, Pharma, wo ich praktisch die andere Seite nicht habe, ja, wo ich den direkten, die Kundenreaktion nicht messen kann, also weder positive Conversion-Pfade noch negative Conversion-Pfade irgendwie sehen kann, dann funktioniert das Modellen. Also funktioniert schon, aber es ist längst nicht so aussagekräftig.
Wie wir es ist nicht so aussagekräftig, weil selbst wenn in meinem extrem, extrem intelligenten Marketing-Mix-Model letztendlich rauskommt, ich muss 20.000 Euro für Suchmaschinenwerbung ausgeben, hilft es letztendlich meinem Suchmaschinenteam nicht so wirklich viel, weil die ja immer noch nicht wissen, in welche Kampagnen, in welche Anzeigen und so weiter wird das Geld eigentlich gekippt. Dafür brauchst du dann wieder Attributionen, die sich wirklich auch auf der Detailebene damit beschäftigt, welcher Kanal bzw. auch welches Keyword hat jetzt hier zu einer Conversion geführt.
Okay, kommen wir zum dritten Punkt.
Dem dritten Punkt, und das ist auch, das wird sehr stark auch von Flo gepusht, weil das zu Zalando-Zeiten extrem entwickelt wurde, war nicht nur sich Attribution und Marketing-Mix-Modeling anzugucken, sondern auch sehr viel zu testen. Weil letztendlich, wenn du das, du kannst es auch wie einen Algorithmus sehen, der eine Vielzahl an Daten letztendlich braucht, um wirklich besser zu werden. Und das ist auch in Attribution und Marketing-Mix-Modeling der Fall. Wenn du immer das Gleiche ausgibst oder immer die gleiche Budgetverteilung hast, immer die gleichen Kampagnen fährst, dann wird es sehr schwer herauszufinden, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht. Genau das Gleiche ist es auch im TV, über das wir uns heute unterhalten. Das heißt, man muss verschiedene Kanäle, verschiedene Tageszeiten, verschiedene Shows wirklich mal ausprobieren, um dann auch zu verstehen, wo habe ich jetzt einen potenziellen Uplift und wo nicht. Und wenn du diese drei Ansätze fährst, dann kannst du relativ gut verstehen, wie dein Marketingmix eigentlich aussehen soll.
Gerade weil ich da auch, so habe ich es auch immer wieder gesehen, aus dem Testing dann auch nochmal ganz andere Hebel mit reinbringen kann. Also du hast es schon gesagt, irgendwann laufe ich dann, habe ich so einen Wear-Out-Effekt, wenn ich immer das gleiche Budget über ähnliche Kanäle verteile, da sind die Veränderungen nur noch sehr, 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 sehr geringfügig, während Tests vom Creative bis zu aber auch Zielgruppen, du hast gerade schon Selbstzeiten genannt, da nochmal ganz andere Hebel mit reinbringen können.
Zalando macht das so drastisch, dass sie teilweise ganze Länder abschalten und dann wirklich sich anschauen, wie sieht dann da eigentlich unsere Baseline aus, wenn wir keine Werbung machen, was kommt da denn überhaupt noch rein und wie verläuft es sich auch über die Zeit? Ähnliche Tests haben wir auch in unserem Portfolio mit HelloPrint jetzt gefahren, wo wir wirklich mal Online-Werbung komplett ausgesetzt haben, um zu schauen, wie verhält sich das eigentlich, was für einen Effekt hat das, um da zum Beispiel herauszufinden, dass der Bereich SEO extrem unterschätzt wurde und einen extremen Mehrwert zum Marketingkanal, zum Marketingbudget einfach dazu gibt. Solche Erkenntnisse erlangt man aber nur, wenn man halt den Mut hat zu Experimenten und zu Tests. Und das ist immer schwierig, gerade bei unseren Portfoliounternehmen, die am Ende des Tages ja immer noch von Venture Capital finanzierte Unternehmen sind, mit auch starken Unternehmenszielen, die vielleicht darunter leiden, wenn man dann mal ein bisschen testet und vielleicht bestimmte Kampagnen ausschaltet oder mal in Kanäle investiert, die nicht so profitabel sind.
Da muss ich gerade drüber nachdenken, ist das eigentlich mutig? Ich war gerade so hin und her gerissen zwischen, klar ist das mutig, weil das so gerade bei auch größeren Corporates, das ist so ganz dicht an der Betriebsunterbrechung. Ne? So, oh Gott, du wirkst dir was ab, was doch irgendwie ganz okay läuft. Das ist dann sozusagen immer stabiles Wachstum versus Effizienz oder das Wachstumspotenzial der Zukunft. Wir alle wissen ja von Tests, ne? Das ist ja nicht irgendwie jeder zweite Test gleich erfolgreich, sondern vielleicht nur zwei aus 10 Tests, die wirklich erfolgreich sind, aber die ich sonst nicht sehen würde. Könnte sich auch auf die These stellen, dass es viel, viel mutiger oder waghalsiger, solche Tests nicht zu machen, ne, weil ich eine schleichende Ineffizienz verabschiedest. Ist das, wie kannst du deine Portfolio-Unternehmen dazu ermutigen, so mutig zu sein, auch mal einfach die Baseline zu testen?
Du brauchst auf jeden Fall schon ein visionäres Management, was eigentlich so ein bisschen mehr also einen längeren Horizont hat und nicht nur von Monatsumsatz zu Monatsumsatz schaut, dann wären solche Experimente extrem schwer umzusetzen, weil du wahrscheinlich deine Monatsziele kurzfristig nicht erreichst, aber natürlich langfristig letztendlich viel mehr Traction aufbauen kannst. Aber dazu brauchst du halt auch jemanden im Management, der sowas versteht und auch mutig ist zu testen, aber natürlich auch nicht nur testen will, weil am Ende des Tages muss natürlich auch noch ein bestimmter Umsatz erfüllt werden. Also du musst eine gute Balance finden, aber halt jemanden sozusagen am Start haben, der oder die sowas versteht und dann auch genau letztendlich versteht, welche Experimente machen gerade Sinn, was können wir überhaupt testen, wo können wir überhaupt lernen und was sollten wir vielleicht später machen. Ja.
Vielleicht noch ergänzend, ich könnte mir auch vorstellen, dass es hilft, eine angstfreie Unternehmenskultur zu haben, weil ich kenne das aus den Audit-Situationen, die wir ja oft irgendwie begleiten, dass solche Fragen der Baseline auch Fragen der Spending-Effizienz der Vergangenheit aus. Wenn du feststellst, ja. Auch Mensch, hatte gar nicht so den großen Impact, wäre eh schon da Umsatz gewesen, dann kann das ja sein, in einer nicht fehlertoleranten Kultur, dass sich jemand dafür rechtfertigen muss, dass diese Spendings gar nicht so den Beitrag hatten, wie eigentlich die Hypothese immer gesagt hat. So, aber super spannender Ansatz, klar, weil das nicht nur AB-Tests sind, sondern auch, wenn man Nulltests dagegen laufen zu lassen. Sehr gut. Wenn ihr über TV-Attribution sprecht, sozusagen, ich unterstelle mal, dass die meisten den Bedarf für TV, also gerade aus eurem Portfolio, vor allen Dingen darin sind, dass sie oben im Funnel weitere neue Nachfragen generieren wollen, vielleicht auch, weil komparativ irgendwie die Cost per Lead oder die Akquisitionskosten im Display, also über alle auktionsbasierten Kanäle dann irgendwie schnell an Grenzen kommen, durch Kosten oder Volumen oder beides. Wie gehen die dann ran? Also wie sehen so die konkreten Schritte aus in dem Moment, wo irgendwie in einem Portfolio und Unternehmen entschieden wird, jetzt zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal irgendwie in TV reinzugehen?
Ja, also wir freuen uns, wenn Portfoliounternehmen da proaktiv auch diese Richtung gehen. Oft müssen wir sie auch ein bisschen dahin schubsen, weil sie einfach so gewohnt sind, wie wir anfangs gesagt haben, Zahlen zu jeder Zeit verfügbar zu haben, dazu, wie sie ihre Zielgruppe erreichen, welche Klicks, Impressions und so weiter sie generieren. Und diese sind halt in der TV-Welt nicht mehr so leicht verfügbar. Das heißt, oft müssen wir dann auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und auch sie wegbringen von der Frage, funktioniert TV für mich oder nicht, und hin zu einer wesentlich granularen Betrachtung davon. Also welcher TV-Sender funktioniert für mich, welche Tageszeit oder in dem Umfeld welcher bestimmten Sendungsrubrik. Und sobald sie sich damit beschäftigen und dann eine Agentur gefunden haben, die sie auch in der Aussteuerung da so ein bisschen unterstützen kann und nicht nur den großen Paukenschlag auf RTL 20.15 Uhr fahren möchte, dann sind wir sozusagen im Gespräch und können wieder, wir haben anfangs schon über Experimente gesprochen, wir können dann wieder so ein paar Hypothesen aufstellen. Wir glauben, dass folgende Umfälle zu folgenden Uhrzeiten funktionieren könnten. Und dann unterstützen wir auch teilweise mit unseren kreativeren Teams hier im Haus, mit Design, Communications, bei der Erstellung dieser TV-Werbespots. Und dann gehen die ersten Tests los.
Die macht ihr dann irgendwie eher so einen Bottom-up-Ansatz oder reserviert ihr schon gleich ein Budget fix, so wie jetzt machen wir die klassische Kameralistik der Großkonzerne das machen würde? Wie nähert ihr euch budgetär dieser Fragestellung, der ersten Fragestellung?
Also es ist halt ein gewisses Budget letztendlich verfügbar, um überhaupt genug lernen zu können. Und da müssen wir auch erstmal das Portfoliounternehmen davon überzeugen, dass diese Investition Sinn macht. Dazu ist natürlich extrem notwendig, dass sie sozusagen ihren Lower Funnel unter Kontrolle haben. Also wenn durch TV-Investitionen mehr Nachfrage entsteht, dann müssen natürlich auch die Suchmaschinenanzeigen auf den eigenen Namen da sein, dann muss die Website funktionieren und optimiert sein, dann muss vielleicht auch das Customer Service Team oder das Produkt in der Lage sein, zusätzliche Nachfrage überhaupt abzufangen. Das heißt, wir kümmern uns natürlich schon in erster Linie erstmal um das Fundament. Ist das Fundament da, um eine erhöhte Nachfrage überhaupt abzufangen? Und dann, bei der Budget, Definition, das ist extrem abhängig von Fall zu Fall, aber wir zielen da schon ab auf ein bisschen höhere Budgets, um überhaupt erstmal genug Daten sammeln zu können und zu sagen, TV macht in einem bestimmten Umfeld Sinn oder vielleicht auch weniger Sinn.
Gut, also ich fasse das für mich so zusammen, das heißt, erstmal muss der Maschinenraum im Lower Funnel so funktionieren, dass es einfach, dass Effekte gesehen werden können und dass sie dann auch entsprechend geerntet werden können, indem du nicht einfach nur die Keywords deinen Wettbewerbern überlässt.
Ja.
Das verstehe ich. Und die Budgetgröße ist dann eher so, also witzig, weil das andersrum, als man es in anderen Situationen kennt. Ich weiß nicht, woher diese mehr kommt, aber viele sagen immer, oh, du musst ein Volumen haben überhaupt, um zum Kunden durchdringen zu können. Also ich kann nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, weil ich nicht diese Werbedrucktheorien, die habe ich für mich nie bewiesen gekriegt. Deine Welt kenne ich sehr gut, aber du musst natürlich eine gewisse Signifikanz an Fallzahlen generieren können, damit du überhaupt irgendwie einen Uplift auf der Traffic-Seite beziehungsweise in die unterschiedlichen Funnel-Stufen dann überhaupt kriegst. Also,
genau, also wenn wir jetzt von zum Beispiel einer Million TV-Budget sprechen, fände ich es sehr schade in der ersten Kampagne, wenn man das alles an einem Wochentag oder auf einem Sender oder in einem Umfeld ausgibt. Weil wenn das nicht funktioniert, kann das schnell zu Schlussfolgerungen führen, TV funktioniert für uns nicht. Dabei ist man sich überhaupt nicht bewusst, dass man vielleicht einfach komplett den falschen Ansatz zur Aussteuerung bis jetzt geführt hat. Daher das größere Budget, weil du halt auch eine Agentur brauchst, die zu verschiedenen Sendern Kooperationen hat und dann da halt auch deine Spots erstmal relativ breit fächern kann. Natürlich nach bestimmten Hypothesen, basierend auf der Zielgruppe des Unternehmens. Aber breite Fächerung ist im ersten Schritt wichtig und dann in der zweiten Phase, sobald wir nach bestimmten Kriterien die ersten Effekte messen können, und darüber können wir gleich nochmal im Detail reden, dann könnte man nochmal schauen, okay, wir haben jetzt vielleicht erste Tendenzen gesehen, lass uns die in der zweiten Phase des Tests doch mal nochmal mit Investitionen nochmal genauer bestärken oder vielleicht auch nicht validieren.
Super. Was sind diese ersten Effekte, von denen du gesprochen hast?
Also, wenn wir uns wirklich mit TV-Attribution, also mit dem direkten Effekt von TV beschäftigen, dann arbeiten wir mit unterschiedlichen technologischen Partnern zusammen. Einer davon ist zum Beispiel Spoteffects aus München, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die sind in der Lage, für jeden Website-Besuch uns nicht nur zu sagen, wie wahrscheinlich der jetzt von TV eigentlich bedingt war. Die haben nämlich Zugang zu sämtlichen Sendedaten und auch Reichweiten und wissen genau, wann Spots wo liefen. Aber die können uns eben auch sagen, dieser Website-Besuch ist zu so und so viel Prozent TV wahrscheinlich und lief auf diesem Sender, zu diesem Umfeld, zu dieser Tageszeit.
Die machen im Grunde den Link, die Korrelation von einem Traffic-Peak, egal ob das direkt einsteigt, also vermutlich überwiegend die Traffic-Sorten, die jetzt nicht nochmal ganz andere UTM-Parameter mit haben, die unwahrscheinlich für TV sind, sondern die Direkteinstiege, die SEO-Anstiege und vermutlich auch alle Brand-related Keywords oder alle Keywords, die irgendwie mit dem Spot zusammenhängen
können. Ganz genau, sie gucken sich sozusagen ein Subset des Website-Traffics an, wirklich nur die drei Kanäle, die du gerade benannt hast, und schauen dann, überlagert es in einem bestimmten Zeitfenster, was man auch zusammen definieren kann, eigentlich mit der Zeit, wo ein TV-Spot auf einem bestimmten Kanal lief. Dann bieten die schon ein internes Reporting, aber wir nehmen uns meistens die Rohdaten zu allen Website-Sessions, die wir da gesehen haben, und lassen es dann in unser Attributionsmodell mit einfließen. Das ist ganz schön, weil wir dann letztendlich zurückrechnen können, wie viele Kaufabschlüsse oder Leads oder Transaktionen können wir nicht nur TV zurechnen, das ist ja der erste Schritt, aber das beantwortet nur die Frage TV ja oder nein. Nein, wir schauen uns auch an, wie viel können wir eigentlich einem bestimmten Sender zurechnen, einer bestimmten Show, einem bestimmten Umfeld,
das sind ja
Talkshows oder Reality-Shows oder irgendwelche Dokumentationen, und das ist extrem aufschlussreich. Das haben wir zum Beispiel bei Katawiki sehr erfolgreich gemacht. Das ist eins unserer Portfolio-Unternehmen, die in Amsterdam sitzen und sich als Online-Aktionshaus mit dem Verkauf von besonderen Sammlergegenständen beschäftigen. Und da haben wir halt gesehen, dass eher Rand- oder Nischensender mit kleinerer Reichweite und gerade am Wochenende morgens einen extremen Uplift hatten. Das konnten wir aber nur sehen, weil wir halt eine sehr breit gefächerte Testkampagne gefahren haben und dann einfach gesehen haben, dass die Reaktion über Website-Traffic, den man dann auch wieder gut zurückattribuieren kann auf bestimmte Kanäle, die ist halt extrem hoch ausgefallen, gerade am Samstag und Sonntagmorgen. Ein sehr interessantes Learning, was man dann mit weiteren Investitionen nochmal validiert hat.
Sind die Creatives dann im Fall von Katowiki auch besonders so, dass, also mal anders gesagt, diese Korrelation, die ihr mit einem technischen Partner durch das Zusammenfassen eurer Rohdaten dann habt, das funktioniert ja nur, weil potenzielle Kunden oder bestehende Kunden einen Screen zu dem Fernsehen dazu nutzen, also ihr Tablet oder ihr Telefon oder von mir so ein Desktop, und das dann in eine zeitliche Korrelation fällt und ich dann, okay, ich korreliere dann im Grunde ein potenzielles Kundenverhalten zu der Aussteuerung meines TV-Spots. So. Wird da von der Kreation auch extra darauf geachtet, dass dieser Second-Screen-Effekt getriggert wird? Also sind dann extra, du brauchst ja keine extra, wirst vermutlich keine extra Landing-Pages dafür bauen, sondern vermutlich nur Call-to-Actions, die dann motivieren, dass du dein Handy rausholst.
Genau, also wir versuchen das natürlich vom Branding anzupassen, da bin ich nicht der Experte als Datenmensch, aber versuchen dann natürlich eine relativ nahtlosen Übergang zu anderen Devices zu ermöglichen. Und letztendlich versuchen wir dadurch diesen Second Screen zu triggern, der hoffentlich eh gegeben ist bei verschiedenen Audiences oder verschiedenen Zielgruppen. Aber da wäre ich jetzt nicht im Detail dabei, um zu sagen, was da die Strategien sind.
Aber man muss jetzt keine besondere, also früher, dieses Verfahren ist ja gar nicht so neu. Das hat die alte Direct Response Advertising-Welt ja auch schon beherrscht. Damals gab es immer dedizierte Telefonnummern. Ne? Dann war praktisch in einer Hotline-Nummer der Sender oder vielleicht sogar der Sendeplatz irgendwie mit eingeschlüsselt, dann kannst du das so wieder zurückrechnen. Funktionierte wirklich nur, wenn du wirklich Hardcore Direct Response hast. Wenn du eher einen gewissen Zeitversatz hast, dann ist der wichtiger, eher eine URL zum Beispiel irgendwie zu bewerben.
Okay. Wir hatten da auch mit verschiedenen deterministischen Ansätzen gespielt, also bestimmte Voucher-Codes nur über TV zu platzieren oder auch eine bestimmte Landingpage anzubieten, wie Unternehmensname.com/TV, aber einfach gesehen, dass da extrem wenig darüber letztendlich entstanden ist. Das war jetzt auch nur in einem Beispiel der Fall, das kann man natürlich gern auch nochmal in einem anderen Fall validieren, aber wir haben einfach gesehen, entweder haben die Nutzer nicht genug Zeit gehabt, die URL sich zu merken oder den Vouchercode aufzuschreiben, aber da haben wir einfach mit probabilistischen Methoden in dem Fall, eigentlich ist es eher selten so, aber letztendlich doch einen viel besseren Zugang zu, welche Sendung funktioniert, welcher Sender funktioniert und so weiter.
Ja, dieses genaue Runterrechnen auf nicht nur auf einen Sender, sondern auch auf eine Platzierung hat ja neben dem allgemeinen passiert was oder passiert nichts, den angenehmen Nebeneffekt, dass man die zuordnenbaren Kosten besser eingrenzen kann. Ne? Weil das ist ja eines der Bepreisungsfaktoren es gibt eigentlich, glaube ich, zwei relevante Kostenfaktoren. Das eine ist die Spotlänge und das andere ist die Spotplatzierung. Ne? Weil die Hypothese, so wie ich es verstanden habe, der Sender ist ja, dass sie das Umfeld da gewisse Zielgruppen triggern. Nur wir wissen aus der Direct Response Welt, dass nur weil es Zielgruppen sind, deshalb ihr Verhalten im Sinne von Kaufwahrscheinlichkeit nicht gleich ist. Und das willst du ja als Advertiser möglichst differenziert wissen. Ja. Heißt das dann auch, dass ich dann, wenn ich das wenn ich die Actions auf eine Spot-Platzierung runterbrechen kann, dass ich dann auch die Steuerung, also im Sinne von, will ich von dieser Art von Platzierung mehr haben, weniger, oder muss ich dann nochmal anders in die Preisverhandlung reingehen, dass ich das beeinflussen kann?
Absolut, weil was so Technologiepartner wie auch Spotify halt wissen, ist nicht nur, dieser Website-Besuch war zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit TV induziert von einem bestimmten Sender. Sie wissen auch, wie viel der Spot letztendlich gekostet hat.
Das heißt, du kannst halt... In Bruttopreisen oder auch in Nettopreisen?
Auch in die Nettopreisen haben wir letztendlich auch selber als Unternehmen beziehungsweise als Portfoliounternehmen. Und dann kannst du halt relativ schön sehen, okay, wie viele Website-Besuche habe ich eigentlich mit diesem Spot akquiriert und wie teuer war das. Und wir sehen aber auch, das natürlich unter probabilistischen Annahmen, aber wir sehen letztendlich auch die Qualität dieser Besuche. Wie wahrscheinlich ist die Conversion Rate bei bestimmten Peaks im Gegensatz zu anderen Peaks? Und können dann halt ja, ganz, ganz gute Ableitung daraus treffen. Sobald du das mit der Online-Welt so ein bisschen verbindest, hast du natürlich auch nochmal Zugang zu breiteren Daten, wenn es zum Beispiel um geografische Ansätze geht. Mhm. Du siehst also im Falle von Homeday, wo wir auch bei TV-Werbung involviert waren, siehst du letztendlich, dass diese TV-Speaks kommen viel mehr aus dem ländlichen Bereich.
Echt?
Ja, also du siehst gar nicht so einen krassen Unterschied aus dem Website-Besuchen von städtischen Bereichen, aber halt gerade aus dem ländlichen Bereich. Und kannst dann daraus vielleicht ableiten, können wir regionale TV-Sender ansteuern oder macht es vielleicht auch Sinn, regionale Magazine, Zeitungen und so weiter nochmal irgendwie kontrollierter, strukturierter anzugehen.
Du hast ja dann, weil du dann die so mal auch die Daten im Quellen von Web Analytics, da also auf die Geo-IP vermutlich runtergebrochen, hast du dann auch sehr granulare Erkenntnisse, die du in der alten Welt der TV-Werbewirkungsmessung über die Panels vermutlich nicht so fein sehen könntest.
Genau, und die Panels sind dann halt, also da hat man hoffentlich auch keinen Sampling-Error und muss sich halt immer so ein bisschen darauf verlassen, dass da jemand auch das Panel gut zusammenstellt. Mhm. Und bei den eigenen Website-Aufrufen hat man letztendlich Zugang zu wesentlich mehr Daten. Aber wie auch schon anfangs gesagt, nur wenn man auch eine gewisse Summe investiert. Mhm. Weil wenn du sonst aus Bundesland 1 10 Aufrufe hast und aus Bundesland 2 2 Aufrufe, heißt es natürlich nicht, dass Bundesland 1 irgendwie besser reagiert hat.
Okay. Nutzt ihr Panels, also traditionelle Panels überhaupt noch?
Da, wenn wir zu dem zweiten Punkt kommen, also man kann sich über diesen TV-Attributionsansatz erstmal bewusst machen, welche Platzierung funktioniert besser. Das hilft vielleicht noch nicht ganz bei der grundsätzlichen Frage, funktioniert TV für mich oder nicht?
Wegen des Spillover-Effektes oder wegen des großen Zeitversatzes. Vielleicht ganz kurz nochmal, wenn wir noch beim ersten Punkt der Attribution bleiben und wir gerade so in der Kostensteuerung waren. Es gibt ja auch jede Menge, sagen wir mal erstmal, Thesen, was die optimale Spotlänge ist. Viele sagen, die 2 Sekunden sind jetzt die neuen 30 Sekunden, wobei da sehr stark natürlich irgendwie das im Digitalen die Social-Media-Nutzung ist. Im analogen TV habe ich ja mittlerweile auch Möglichkeiten. Also zum einen ist, glaube ich, die Brutto-Netto-Schere, glaube ich, deutlich größer, als die meisten traditionellen Advertiser sich das eigentlich bewusst machen. Zum anderen ist aber auch die Flexibilität, wie lange eigentlich ein Spot sein darf, größer als noch vor 10 Jahren. Was sind da eure Erfahrungen? Inwiefern hat eure Attribution und Messlogik Einfluss auf das Creative in Bezug auf die Länge?
Also was wir bei Katawiki gesehen haben und was du ja auch als Möglichkeit jetzt als TV-Advertiser hast, ist, dass du deinen Spot nochmal verstärken kannst mit einem zweiten 5-6 Sekunden
so ein Reminder,
später im Werbeblock. Mhm. Und da haben wir gesehen, dass das keinen größeren Unterschied gemacht hat im Vergleich dazu, wenn man einfach nur einen einzigen Spot gefahren hat. Also dieser Reminder hat zumindest in dem Fall für dieses Businessmodell weniger Effekt gehabt. Es ist halt immer so ein bisschen davon abhängig, wie einfach es ist, jetzt zum Second Screen zu greifen. Also ist dein Produkt überhaupt gut auf Tablet oder Mobile gut erfahrbar, kann ich mich da gut durchnavigieren oder ist es ein komplexeres Produkt, wo ich dann eher zu meinem Computer zu meinem Desktop-Computer gehe, vielleicht macht dann ein Reminder mehr Sinn. Mhm. Aber wir haben da zum Beispiel gesehen, dieser Reminder funktioniert weniger. Von der Spotlänge haben wir tatsächlich eher die gleiche Länge getestet und halt nur mit unterschiedlichen Inhalten und da waren drastische Aufrufe, in dem Fall haben halt auch schon zu größeren Peaks geführt. Also wenn man eine drastischere Mitteilung hatte oder einen drastischeren Sale oder sowas.
Okay, also du sagst eher die Message, aber nicht unbedingt die Länge des Spots.
Es ist halt echt die Frage, wie gut man das testen kann. Ne?
Also sagen, das ist auch ein strukturelles Nachteil für Analogmedien, ne? Dass wir in dem Moment durch den Zeitversatz das einfach nicht mehr so gut sichtbar machen können, was wirklich wahrscheinlich kausal ist.
Da brauchst du schon ein großes Investitionsvolumen und auch ein gutes Test-Setup, um da wirklich auch valide Ergebnisse daraus zu erzielen. Also
da haben die digitalen Bewegtbild-Advertiser vermutlich absolut einen größeren Vorteil.
Klar, ich meine, YouTube zeigt dir letztendlich an, wie wann Leute abgesprungen sind, in welcher Szene und so weiter von deiner Videowerbung hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, aber vielleicht nicht so eine gute Reichweite. Das ist halt immer die Frage.
Da gibt es auch Möglichkeiten des Rückschlusses, ne? Wenn ich sage, irgendwie, ich hab Formate im Digitalen getestet, dass ich die dann ins Analoge übersetze, kommt das auch vor?
Ja, und da sehen wir halt dadurch, dass du unterschiedliche Zielgruppen in beiden Welten erreichst, halt auch extrem unterschiedliche Ergebnisse. Also die Anzeigen, die gut im Digitalen funktionieren, das heißt noch lange nicht, dass es gegeben ist, dass die im Analogen auch gut funktionieren. Das ist natürlich immer ein guter Startpunkt, statt wieder bei Null zu starten, mit bestimmten Daten oder Informationen, die du schon gesammelt hast, im digitalen Bereich auch im Analogen zu starten. Aber es heißt noch lange nicht, dass die gleiche Nachricht jetzt auch analog so gut funktioniert, weil halt einfach die Zielgruppen ein bisschen anders, anders strukturiert sind.
Okay, so jetzt haben wir das hier und jetzt, also den ganz kurzfristigen Effekt, den ich über die Attribution irgendwie sichtbar machen kann. Du hast es gerade schon erwähnt, die zweite Stufe ist sozusagen die mittelfristige Wirkung, die wir über einen möglichen Spillover von TV-Investitionen,
analogen
TV-Investitionen
haben. Da haben wir letztendlich zwei Ansätze. Einen hast du schon genannt. Da kann man mit Panels ganz gut arbeiten. Da haben wir sowas wie YouGov als Dienst, den wir nutzen, um dann im zeitlichen Verlauf einfach die Markenwahrnehmung zu tracken. Also die gestützte wie ungestützte Wahrnehmung. Und bei YouGov hast du das halt mit einem leicht digitaleren Touch, als es vielleicht bei traditionelleren Panel-Providern der Fall wäre. Und da können wir halt einen schönen zeitlichen Verlauf sehen und auch gucken, wie sich die Wahrnehmung verändert, sobald die Kampagne gefahren ist.
Inwiefern, was meinst du mit digitalerem Touch? Ist das durch die Auswahl des Samples oder durch die Art der Einbindung?
Genau, also die haben erstmal eine API, wo wir uns auch Daten zur eigenen Analyse besser ziehen können und da einfach mehr Kontrolle darüber haben und sind halt sehr, sehr objektiv und offen, transparent, wenn es darum geht, wie die Panels zusammengesetzt sind. Die kann man sich selber zusammenstellen, sodass sie der eigenen Zielgruppe gut entsprechen und sind da einfach für mich relativ fortschrittlich, was ich so gesehen habe. Ich glaube, der andere Ansatz, den wir jedem unserer Ventures immer wieder empfehlen und trotzdem leider viel zu selten noch zur Umsetzung kommt, ist einfach mal auf der Website zu fragen, wie man auf einen aufmerksam geworden ist. Ja. Es klingt unglaublich banal, aber es hat trotzdem, wenn man es richtig aufsetzt, einen extremen Effekt. Im Beispiel von Homeday fragen wir da ganz am Ende des Conversion Funnels, wie sind Sie eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und die Antwortmöglichkeiten repräsentieren dann den Marketing-Mix von Homeday. Und da siehst du halt witzigerweise, dass Leute auch schon TV sagen, bevor du überhaupt zum ersten Mal TV-Werbung gemacht hast. Du siehst also die Störgröße und siehst aber auch, wie sich dann eigentlich die Anteile der verschiedenen Antwortmöglichkeiten über die Zeit entwickeln. Auch wenn du TV wieder abschaltest, aber halt auch die Leute, die dann TV oder auch Online-Werbung angegeben haben, wie wahrscheinlich konvertieren die eigentlich den Funnel runter? Also Leute, die sagen, ich kenne Homeday oder ein anderes Portfoliounternehmen, in dem Fall über TV, wie ist denn eigentlich der durchschnittliche Customer Lifetime Value da? Oder wie wahrscheinlich ist die Retention Rate? Und sowas sind halt extrem sinnvolle Analysen, die ermöglicht werden, wenn du sowas einfach auf deiner Website abfragst, aber viele tun das trotzdem nicht.
Also gerade, ich finde das super spannend, gerade wenn du auch so mal die Fehlergröße kennst, ne? Weil das ist ja gar nicht selten so, dass auskunftsbasierte Daten im Verhältnis zu verhaltensbasierten Daten in dem Moment, wo man sie übereinander legen kann, eine teilweise wirklich bedeutende Fehlergröße haben, aber in der Regel zieht sich dieser Fehler über so eine lange Reihe ähnlich weg. Das heißt, wenn man die Fehler kennt und gerade das, was du sagst, die Lifetime-Betrachtung, also Kundenwerte in Abhängigkeit des Gewinnungsweges, das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Indikation, um die Frage zu beantworten, funktioniert dieser Kanal oder nicht? Weil der funktioniert ja nicht nur allein binär, ja oder nein, sondern funktioniert zu gewissen Kosten
und Lifetimes. Und du siehst halt auch, wie diese Nutzer initial auf deine Website gekommen sind. Und du, im Falle von Homeday haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass viele Leute über letztendlich Internetwerbung, also Facebook, Google, auf die Website gekommen sind, aber dann als Antwortmöglichkeit TV angeben. Was halt auch wieder einen sehr interessanten Spillover, eine sehr interessante letztendlich Abhängigkeit zwischen verschiedenen Kanälen darstellt und die auch zeigt, TV-Investitionen führen auch dazu, dass letztendlich die Reaktion auf meine Online-Werbung dazu nimmt. Also meine Click-Through-Rate geht vielleicht hoch oder die Leute agieren besser mit meinen Anzeigen. Ja. Sowas verstehst du halt erst, wenn du dir nochmal neben der TV-Attribution auch Gedanken machst dazu, okay, wie kann ich jetzt eigentlich Abhängigkeiten besser darstellen?
Ja, sehr interessant. Aber gerade so CTR oder andere kanalspezifische Conversions, die sich dadurch verbessern. Das ist ja auch dann, wenn man über eine Brand spricht, relevant. Ne? Das merkt man ja auch bei gleichen, sagen wir mal, bei ähnlichen Geboten, ist ja das, was dann die Wirtschaftlichkeit unterscheiden kann, irgendwie eine bessere Conversion und, oder ein besserer Kundenwert. Und dazu ist ja irgendwie eine bekannte Brand tatsächlich was wert.
Ja.
Muss nur bestimmen, wie viel.
Ja, genau. Also da muss man sich halt überlegen, an welchen Kennzahlen kann ich eigentlich feststellen, wie viel meine Brand gerade wert ist. Und da gibt es unglaublich viele in der Industrie. Und wie kann ich diese Kennzahlen gut messen, gut im Auge behalten und gut über einen zeitlichen Verlauf auch tracken. Und sobald ich in der Lage bin, diesen Ansatz, dieses Fundament an verschiedenen Metriken zu haben, die meine Brand oder die den Verlauf meiner Brand gut bestimmen können, kann ich auch sehen, okay, ich investiere jetzt in TV, wie verändert sich da eigentlich, wie schlagen die überhaupt aus? Also verändern sich meine Brand Impressions in Google, mein Website-Verlauf, aber auch sowas wie die gestützte, ungestützte Wahrnehmung, mein Sistrix-Index, da gibt es ganz viele digitale wie auch analoge Wege, das festzustellen. Ich glaube, da gibt es längst kein One-Size-Fits-All, aber einfach so ein paar Metriken im Kopf zu behalten, ist auf jeden Fall gut, wenn man sich überlegen will, was hat eigentlich TV für eine Wirkung auf meine Brand?
Ja, das sind ja auch klar, sie sind nicht irgendwie abschließend und ganz bestimmt nicht für jeden gleich gut passend, aber sie sind ja verhältnismäßig niedrigschwellig im Zugang. Ne? Also wie zum Beispiel die Brand-Nachfrage in der Suchmaschine sich über die Zeit entwickelt, ist ja etwas, was jedem zugänglich ist, für seine eigene, als auch für die Brand seiner Wettbewerber. Klar, es ist immer schwer zu sagen, ist das wirklich jetzt kausal nur mit TV oder inwiefern haben da noch andere Faktoren in Größenordnung, aber ich glaub, vermutlich ist das wie mit der Triangulation am Anfang auch wieder eine von möglichen Quellen, um einfach das Bild ein bisschen kompletter zu machen.
Absolut. Ich glaube, wenn du halt diese drei Ansätze fährst, über TV-Attributionen festzustellen, welche Platzierungen machen Sinn und dann aber auch über Umfragen auf deiner Website oder Panels festzustellen, okay, gibt es eigentlich bestimmte Abhängigkeiten zu anderen Kanälen und letztendlich auch über ein bestimmtes Brand-Dashboard oder Brand-KPIs herauszufinden, wie positiv wirkt sich das eigentlich auf meine Brand aus. Erst dann, wenn du sozusagen Short-Term, Mid-Term, Long-Term wirklich verstehst, wie deine TV-Investments sich auf dein Unternehmen auswirken, dann kannst du sagen, okay, das macht für mich Sinn, das macht für mich weniger Sinn.
Super. Wir kommen so langsam zum Ende. Lass uns mal kurz noch einen Ausblick in die Zukunft geben. Also ich glaube, man muss jetzt kein Visionär sein, um irgendwie zu ahnen, dass die analoge Reichweite in Zukunft eher weniger wird. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem noch Opportunitäten gibt. Aber was denkst du, also lohnt es sich noch in analoges TV-Hirnschmalz reinzustecken?
Ja, absolut. Ich glaube, gerade weil wir sehen, letztendlich Ausgaben für TV-Werbung nehmen sogar ab im Vergleich zu extremem Wachstum im digitalen Bereich.
Da werden jetzt zig Vermarkter und Agenturen, Media-Agenturen ganz laut schreien. Nee, absolut. Ist ja gar nicht so.
Ja, aber also laut E-Mail-Marketer ist zumindest der Fall. Man findet wahrscheinlich auch andere Zahlen dazu wieder. Aber da öffnet sich für uns natürlich letztendlich dieses berühmte Opportunity-Window. Es ziehen sich immer mehr Marketer da raus, weil sie sagen, keine Zahlen verfügbar, die KPIs zur Reichweite und so verstehe ich nicht. Und da können wir unseren Portfoliounternehmen natürlich unterstützen. Wenn du da strukturiert mit einem guten Messansatz reingehst, kannst du halt extreme Potenziale immer noch für dich realisieren. Ich glaube, es geht halt nicht einfach nur nach Gießkanne und gucken, ob meine Conversions hochgehen, sondern man muss sich halt wirklich ein bisschen strukturiert damit beschäftigen. Aber dann würde ich mich auf keinen Fall davon abwenden.
Sehr gut. Es gibt jetzt neue Formate wie Addressable TV. Es gibt natürlich ganz nebenbei noch immer mehr Streaming-Dienste, die vielleicht noch die Hardware der analogen TV-Geräte irgendwie nutzen, aber im Grunde praktisch ihre eigenen Targeting-Möglichkeiten in Zukunft dann einsetzen. Dann siehst du da irgendwas, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss?
Ich glaube, also was ich mir natürlich für die TV-Branche wünsche, ist, dass letztendlich ich irgendwann einen Anzeigenmanager, so wie meinen Facebook-Anzeigenmanager habe, wo ich in der Lage bin, meine TV-Werbung hochzuladen, Kanäle auszuwählen und dann einfach loszulegen. Mhm. Davon sind wir noch relativ weit entfernt. Das ist technologisch zurzeit noch nicht abbildbar. Und zurzeit sitzen da auch noch viele Mittelsmänner, durch die man einfach gehen muss, wenn man TV-Werbung letztendlich schalten will. Mhm. Aber idealerweise gibt es ja irgendwann mal eine offene API und darum beschäftigt sich auch dieser Addressable TV, was du eben angesprochen hast. Das ist in den Staaten schon ein bisschen weiter. Aber darum geht es letztendlich, ein zentrales System zu erstellen, wo ich einfach viel schneller und leichter zugänglich für verschiedene Unternehmen TV-Werbung schalten kann. Mhm. Und dann, gerade wenn wir über so Connected Devices sprechen, also wirklich irgendwie sehr smarte TVs und auch andere Devices, wo ich halt direkt zielgerichtet meine Zielgruppe ansprechen kann, dann wird das Ganze natürlich noch interessanter. Wir sehen da zum Beispiel ProSieben und RTL haben da ein Joint Venture dazu gemacht im letzten Sommer, auch mit dem Ziel, bessere Kundenansprache zu ermöglichen. Letztendlich wird es hoffentlich über TV auch irgendwann möglich sein, dem Katzenbesitzer Katzenfutterwerbung zu zeigen, so wie es im Online-Bereich schon länger möglich ist. Aber
das könnte der Skeptiker sagen, in dem Moment, wo das möglich ist, wird es auch dichter an ein auktionsbasiertes Modell gehen. Ja. Und dann sind das, was du sagst, die Windows of Opportunity, heißt ja einfach nur, dass du zu einer schlaueren Erkenntnis kommst als der Durchschnitt deines Wettbewerbes und damit so ein bisschen so Opportunitäten arbitragierst. Wenn alles API gesteuert wird, dann ist es vermutlich auch wieder regelbasiert bepreisbar. Ne? Jetzt muss man auch sagen, ist auch ein Teil der Effekte ist, dass es dann noch eine sehr, sehr unterschiedliche, ich sag's mal ganz vorsichtig, dass Advertiser zu einer sehr unterschiedlichen Einschätzung kommen, was denn TV wirklich wert ist und die Spielregeln, also das Beherrschen dieser möglichen Spielregeln sehr, sehr ungleich verteilt ist.
Das stimmt, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Super. Du hast auf jeden Fall beigetragen, dass ich das dramatisch besser verstanden habe als davor und hoffentlich geht es allen anderen auch so.
Klar.
Das hat mir super viel Spaß gemacht. Meine Abschlussfrage, vielleicht kennst du dich schon, wie hältst du dein Wissen frisch? Ich stelle mir das vor, dass das hier eine große Wissensfrisch-Fabrik ist.
Absolut.
Aber wie ist das darüber hinaus?
Ich glaube, ich habe inzwischen eine gesunde Paranoia entwickelt, wenn ich das so nennen darf. Und zwar habe ich gerade in dem Bereich der Daten, der sich extrem schnell dreht, einfach immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich up-to-date bin. Mhm. Und das führt letztendlich dazu, dass ich mir einen gewissen Teil meiner Woche blocke, um gerade auf Medium, das ist so mein Medium, sehr viel lese. Mhm. Also gerade im Bereich der Datentechnologie oder auch wie man ein Data-Team führt, gibt es da extrem relevante Inhalte. Die Leute sind immer offener und teilen auch gern, was sie so erfahren in verschiedenen Unternehmen. Und da informiere ich mich und habe halt immer diese leichte Paranoia, oh, wenn du jetzt mal ein, zwei Monate nicht liest, dann weißt du nicht mehr genau, was eigentlich so vor sich geht. Und dem versuche ich über Medium vor allen Dingen entgegenzusteuern.
Großartig. Dann hast du auch das Premium.
Ja, habe ich. Damit ich im Bett auch auf dem Handy lesen kann. Ja,
großartig. Ich finde Paranoia ein super Antrieb, um Wissen weiterzuentwickeln. Ja. Großartig. Ole, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.